Willkommen zurück zur Innenwelt des Wortes Gottes im Neuen Testament von Friedrich Weinreb. Jetzt geht es um den bösen und den guten Trieb. Deshalb, meint Friedrich Weinreb, ist es gut, jetzt noch etwas mehr von jener Nefesh, der Seele des Menschen, zu sagen. Sonst könnten Missverständnisse entstehen. Ich nannte mit Nachdruck die Emotionen, die zur Aggressivität führen können. Man sehe nur in der Natur das Überleben des Stärkeren, des am besten geeigneten, um Person und Rasse stark zu erhalten. Das Gleiche erkennen wir in der Menschengesellschaft, in der Politik, deshalb auch in den Institutionen. Gott aber möchte mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Vermögen geliebt werden. Wie aber soll der Mensch Gott lieben mit seinen Emotionen, wenn diese so aggressiv sind, so oft zu List und Lüge ermuntern, so oft um eines Zweckes willen die Mittel heiligen? Im Judentum kennt man aus der Überlieferung eine Deutung des Ausdrucks mit der ganzen Nefesh. Es heißt dann, dass der Mensch zwei Jezer hat. Jezer 10, 90, 200 wird mit Neigung, Sinnen, Trieb, Gebilde übersetzt. So kennt man den Jezer Tov, den guten Trieb, und den Jezer Hara, den bösen Trieb. In der Natur kann man das wohl nicht unterscheiden. Im Menschen ist aber doch als Krone seine Neshama, Gottes Atem, anwesend. Und diese kann den Geist Gottes, den Heiligen Geist, herbeisehnen. So kann der Mensch durch die Neshama, den Jezer Tov, die gute Neigung, den guten Trieb herbeisehnen und dadurch seinen bösen Trieb lenken und beherrschen. Der Mensch kann für Gutes ebenfalls emotioniert sein. Dann wird sich das alles in Bescheidenheit, Verborgenheit, in Sanftmut äußern. Er kann da nicht anders. Er weiß, dass er dann auch mit Vernunft handeln wird. Vernunft aber im Sinne Gottes, nicht im Sinn der bewussten Überlegung. Wenn wir glauben, jetzt endlich einmal gescheit gehandelt zu haben, haben wir fast immer ein schlechtes Gewissen. Die Neshama lässt uns das spüren, wenn wir sie durch den bösen Trieb nicht schon zum Schweigen verurteilt haben. Die gute Seite der Nefesh, der Emotionen, eröffnet dem Menschen den ganzen Lebenssinn, einen frohen, freudigen, aufgeweckten und das Gefühl, den bösen Trieb gezügelt zu haben, ihn in gewissen Fällen nicht mehr zu Worte kommen zu lassen, stimuliert noch mehr unser Leben in der Gewissheit der Ewigkeit. Unsere Maßstäbe werden dann immer mehr den himmlischen gleich. Sie wohnen am Ende in uns. Wir sind sie gewohnt. Und dann wissen wir auch mit unserer gewohnten Bescheidenheit, dass Gott in uns wohnt, dass Jesus in uns wohnt. Dieses Wissen ist natürlich eine verborgene Gewissheit und niemals ein schriftgelehrtes Wissen, ein analysierbares, bewusstes Wissen. Zurück zu den Institutionen. Sie sind bei allen Menschen in der Welt da, wie die verschiedenen Schutzhüllen bei den verschiedenen Vögeln, Fischen und Landtieren. Da sie aber von Natur her da sind, können sie im Menschen manchmal auch böse sein. Jeder Mensch hat bei der Schöpfung die Neshama von Gott eingeatmet erhalten. Und daher könnte jeder Mensch, wenn der böse Trieb ihn beherrscht, ein schlechtes Gewissen haben. Es sei denn, er habe alles Göttliche bei sich geleugnet, verfolge es sogar und töte es am Ende. Auch über diese Menschen und ihr Schicksal spricht die Bibel. Der Mensch ist frei und das kann entsetzlich sein. Er ist frei, sich dem Teufel, dem Satan zu verschreiben, frei, jede Perversität auszuleben, frei, das Grausame zu verherrlichen. Gott weiß es und er mag lächeln in seiner Güte oder enttäuscht sein, dass es solche Menschen geben kann. Dann bereut er, dass er dem Menschen seinen Atem durch die Nase eingehaucht hat. Nase, Av im Hebräischen, ist deshalb auch das Wort für Zorn. Der Zorn Gottes ist die Enttäuschung, dass der Mensch in seiner Freiheit das Böse wählt, dass der böse Trieb ihn beherrscht, dass er die Liebe nicht einmal gewahr wird und das Wort Liebe nur benutzt, wo der böse Trieb ihn treibt. Dann brennt der Zorn Gottes, dann donnert er. Wir könnten dann bedenken, dass er dabei entsetzlich leidet, dass er zutiefst enttäuscht ist. Sein Geschenk, die Welt, das Leben wird so verwaltet, dass es vielleicht besser wäre, er hätte den Menschen gar nicht erst gemacht. Dann flüstert aber die Mutter, wie im Anfang, wie im Kern, im Prinzip, gerade jetzt kannst du Gnade schenken. Wann denn, wenn nicht jetzt und wo, wenn nicht hier? Gott, der Vater im Himmel, hört diese Worte und sagt, dein Name sei Gnade, Chana, Anna. Ich danke dir für diese Worte. Jetzt werde ich die Welt dennoch erschaffen. Du wirst als Mutter jetzt das Maß der Welt oben und unten sein. Es ist doch das biblische Maß für das Erscheinende und für das Verborgene, die Elle, Amma. Und dieses Wort schreibt sich genau gleich wie das Wort für Mutter, Ima. Mutter und Amma, Elle, beide 1, 40, 5. Gespräche im Himmel, Gespräche im Verborgenen, entscheidend für alles im Leben und auch für unsere Institutionen, die jüdischen wie die christlichen. Es fragt sich, ob der böse oder der gute Trieb in ihnen zum Ausdruck kommt. Und wir könnten für sie im Sinne der göttlichen Anwesenheit in uns geduldig auch einmal die Freude, die Genugtuung einer Gnade erhoffen. Von Gott und dadurch auch von uns, wenn Gott aus unserem Leben nicht vertrieben wurde. Und deshalb ist die Auferstehung im Neuen Testament so entscheidend. Sie ist, wie die Geburt von Jesus, ein von Gott, vom Heiligen Geist gebrachter Durchbruch. So kann auch nur von dort her das Zurückfinden der beiden Teile zu ihrer Einheit stattfinden. Die beiden Reiche in der Bibel, Juda und Israel, werden, wie der Prophet Ezechiel in den Kapitel 37 bis 40 erzählt, wieder zusammengebracht, wie bei der Auferstehung Körper und Geist wieder zueinander kommen. Dann regiert die neue Welt alles. Dann ist der Thron von David, dem Geliebten, für ewig besetzt. Waren und sind dann alle Bemühungen also nutzlos? Da muss ich wiederum darauf hinweisen, dass jede Phase aus unserem und aus dem Leben der Welt in der Auferstehung integriert ist. Von Gott im jüngsten Gericht gerichtet, in Ordnung gemacht, aber alles ist dann wieder da, neu erweckt. Das ist das Geheimnis jenes Fischfanges, wie er Johannes vom Heiligen Geist erzählt wurde. Die 153 Fische enthalten alle Schichten vom Wort Gut, die äußeren und die inneren, alle irdischen Versuche und alles aus dem Verborgenen der Menschen Entstandene. Wir haben dem Kaiser gegeben, was des Kaisers war, und Gott, was von Gott war. Wenn wir die Auferstehung so jetzt schon in uns erleben können, dann leben wir in der Hoffnung, dass alles gewiss auch so kommt. Hoffnung ist hebräisch Tikwa und das bedeutet auch Messschnur. Es ist die Messschnur, das Maß, mit dem wir auf dem Weg weiterschreiten, immer näher zu Gott. In der inneren Gewissheit, dass es im Wort schon stimmt, dass es bei Gott also schon stimmt. Ist das nicht ein schöner und guter Abschluss dieses Erzählens von den Überraschungen, die Gott im Neuen Testament für alle Menschen in der Welt vorbereitet hat? Ganz nah zum Greifen, ganz nah, um es aufzunehmen, um es mit unserem Leben eins werden zu lassen. So, das war das Buch von Friedrich Weinreb, Innenwelt des Wortes im Neuen Testament. Es waren 257 Seiten und 46 Episoden. Ich hoffe, du konntest auch für dich etwas Gutes herausziehen für dein Leben und für deine Gedanken und für dein Hoffen und Lieben. Soweit und bis dahin. Es geht natürlich weiter hier auf meinem Podcast. Bleibe behütet.